Am Ende ist es die nach Punkten drittbeste Saison der Erstligageschichte vom FC Augsburg geworden. Und trotzdem geht man irgendwie mit einer verhaltenen Stimmung aus dieser Saison. Das liegt natürlich an den 4 Niederlagen zum Schluss, aber auch tiefergehende Gründe könnten da eine Rolle spielen. Wir wollen drüber reden, wie diese Saison einzuordnen ist, mit Irina Fuchs. Und wenn ihr euch gerade gefragt habt, unter welchem Trainer waren denn die beiden besten Saisons vom FC Augsburg, dann hört mal genau hin.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Und wer war's? Markus Weinzierl. Ja, das hat er allerdings bei der Vorstellung als Schalke 04 Coach gesagt, also die Person stimmt, aber das Zitat kommt aus einer anderen Zeit. Irina, ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit hast für den Rasenfunk. Hi.
Ja, servus auch von mir. Ich musste gerade schon recht schmunzeln bei dem netten Dialekt von Markus Weinzierl.
Das waren wirklich andere Zeiten. Wie ist denn bei dir die Stimmung jetzt nach dieser Saison?
Ja, tatsächlich hätte man mit mir so im Dezember 2024 gesprochen oder vielleicht auch vor der Saison, hätte ich gesagt, ja, nehme ich. Also Tabellenplatz 12 mit dem souveränen Klassenerhalt letzten Endes. Wenn man aber dann auf das Zustandekommen guckt, also näher guckt jetzt in der Rückrunde, da muss ich sagen, ärgert es mich dann schon ein bisschen aus Fansicht, dass es dann doch nur so wenig wurde tatsächlich.
Aber liegt das an den Ergebnissen oder an der Spielart? Weil wenn man auf die Ergebnisse blickt, kann man in beide Richtungen argumentieren. Es gab in der Hinserie, finde ich, schon das ein oder andere Spiel und auch in dieser ungeschlagenen Serie, wo man ganz gut davon kam, sage ich jetzt mal aus Augsburger Sicht. Aber jetzt, wenn wir jetzt nur auf die letzten drei Spiele blicken, da hast du halt dieses Kielheim-Spiel, wo du einen unberechtigten Strafstoß gegen dich gepfiffen bekommst. So ein Thema für FCA-Fans in dieser Saison. Und auch viel mehr Chancen hast. Und dieses Union-Spiel, das war ja auch wirklich Peak Union, dass sie das noch drehen. Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, rechne mir mal 6 Punkte drauf, dann wäre alles gut. Aber was ich damit sagen will, ist, selbst von den Ergebnissen her gedacht, da stecken ja Spiele dahinter, die vielleicht nicht ganz so schlecht waren wie die Ergebnisse.
Ja, ich glaube, da geht es auch viel mehr darum, was, wenn man so die Tabelle anguckt und überlegt, was wäre rechnerisch möglich gewesen. Da hat doch der ein oder andere noch zu träumen angefangen und dann ist auch vielleicht egal, wie es jetzt zustande gekommen ist. Es hat sich so angefühlt, als wäre einem wieder auf dem letzten Meter so die Puste ausgegangen. Das kennen wir schon als FCA aus der Vorsaison. Da war es auch nicht anders und da hatte man irgendwie das Gefühl, die Luft war dann doch irgendwo raus, nachdem man den Klassenerhalt dann mehr oder weniger sicher hatte. Und wenn man dann jetzt nochmal, je mehr dann geredet wurde von, hey, ihr habt nur noch so und so viele Punkte nach Europa, desto weniger hat man das Gefühl gehabt, hat man danach gegiert. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass man immer noch ja ordentlich gespielt hat, abzüglich das Spiel gegen Kiel und gegen Stuttgart, ja, mag sein. Allerdings sei so dieses Wie, dass man am Ende so ja, die Saison zu Ende gebracht hat, wo man auch einfach sagt, hey, da war noch ein Platz mehr oder sogar der 10. Platz drin und sogar teilweise auch noch der 6., 7. vor ein paar Spieltagen mehr. Das tut dann einfach doch vielleicht aus Fernseele ein bisschen weh. Das hätte man sich wahrscheinlich auch mal wieder gewünscht. Deswegen kann ich diese Stimmen aus dem Fanlager schon verstehen. Persönlich fand ich schön, dass man tatsächlich doch auch eine Entwicklung gesehen hat, vor allem halt eben die stabile Defensive und die Aspekte, nehme ich, glaube ich, mal all meine Aspekte für diese Podcast-Folge schon vorweg, und dass man halt vom Nachwuchs was gesehen hat, und das steht für mich tatsächlich fast noch vor der Tabellenplatzierung am Ende.
Also bevor wir dann mal mit so deinen Aspekten über diese Saison sprechen, aber noch die eine Frage, welche Rolle spielt das, dass man schon in der Vorsaison viel mehr hätte erreichen können, nämlich den Europapokal, und im Grunde ist ab der Sekunde, in der das möglich war, nicht mehr geklappt hat, spielt das da noch mit rein?
Ja, da haben dann wahrscheinlich der eine oder andere doch ein Flashback, ich auch. Man hat ja gewusst, es war doch mal was. Also im Endeffekt sind, glaube ich, die FCA-Fans sind wir dann auch relativ dankbar, weil man war ja vorher immer so auf der letzten Meter in den Klassenerhalt geschlittert, und dann hat man zwei Spielrunden, wo man wirklich bequem und locker flockig ins Ende gelaufen ist, mehr oder weniger. Und doch hat man so das Gefühl gehabt, da war mehr drin. Und ich glaube, das ist halt der ausschlagende Punkt, dass es in der Vorsaison auch schon so ja, war, dass die Puste ausgegangen ist, spielt da sicherlich auch mit rein, weil man vergisst ja nicht. Man hat sich da einfach unweigerlich an die vorherige Punktrunde erinnert gefühlt.
Und gleichzeitig kommt da dieses Gefühl auf, zieht sich auch durch die Schwerpunkte der letzten Jahre jetzt fast schon, ich würde sagen seit 2 Jahren ungefähr, dass man eben auf den Kader blickt und sich denkt, da wäre jetzt wirklich mehr möglich. Also ja, na klar, man guckt erstmal nach unten, aber eigentlich ist der Klassenerhalt eine Formalität. Das können alle Verantwortlichen so nicht sagen, weil das ist natürlich immer erstes Ziel für den FCA, aber eigentlich muss der FCA den Klassenerhalt möglichst schnell fix machen und dann, wenn die Konkurrenz schwächelt, ist was drin und die Konkurrenz schwächelt halt in diesem Jahr genauso wie im letzten Jahr. Daher lässt sich das erklären. Aber es war ja nicht alles schlecht in dieser Saison. Wie sollte es auch sein bei der drittbesten nach Punkten wohlgemerkt? Nach Platzierung ist es, glaube ich, die viertbeste dann der Saison. Und vor allem, wenn wir auf ein Mannschaftsteil blicken, was dein erster Aspekt auch ist, da glänzt der FCA in dieser Saison.
Ja, genau. Also die Defensive war ab der Rückrunde Trumpf. Also tatsächlich meine ersten zwei Aspekte, die überschneiden sich so ein bisschen. Also man hat in der Rückrunde so ein bisschen natürlich darauf reagiert, dass man am 15. Spieltag ja so eine katastrophale Bruchlandung gegen Holstein Kiel mal wieder hingelegt hat. Da hat wirklich, wie ich in dem Schwerpunkt auch schon gesagt habe, der Weihnachtsbaum gebrannt. Das war noch cooler, als wir wirklich einen Baum als Trainer hatten, dieser Wortwitz. Und ja, da hatte dann jeder, also da war, finde ich, öffentlich Torup schon so ein bisschen in der Diskussion. Und man hat wirklich geguckt, wie kann es jetzt weitergehen. Und als dann ja ein Fazit gezogen wurde, war einer der ja, Maßnahmen ja, dass quasi unter anderem ein Torwartwechsel vollzogen wurde und die Abwehr quasi so ein bisschen stabilisiert wurde. Und da wurde auch noch ein Cesiger von Wolfsburg zum Beispiel verpflichtet auf den letzten Meter, so im Januar. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass sie da wirklich kompakt standen, viel taktische Disziplin an den Tag gelegt haben und ja, im Verbund mit auch dem sicheren Goalie im Rücken wirklich kaum was zugelassen haben. Und dafür steht sinnbildlich ja auch Finn Dahms Gegentorlos-Rekord, sage ich jetzt mal.
Mhm. Also die Defensive ist eben das, was dann das Rückgrat für den Erfolg von Augsburg war. Man hat eine der besten Defensiven der Liga und hatte in der Rückrunde auch ganz lang somit die beste überhaupt. Und da gab es ja dann sogar schon internationale Vergleiche und so weiter und so fort. Und natürlich hat da Cäsiger hat dann eine wichtige Rolle gespielt. Das war derjenige, der auch dann so eine irre Bilanz hatte in den Spielen, in denen er gefehlt hat, konnte man dann immer davon ausgehen, okay, wenn sie mal verlieren oder unentschieden spielen, dann jetzt hat sich hinten heraus wieder so ein bisschen eingenordet. Und so ist es ja auch insgesamt mit der Defensivleistung gewesen. Was würdest du denn sagen jetzt so in der Rückschau mit ein bisschen mehr Distanz dazu? Wie viel Überperformance war da auch mit dabei bei dieser ungeschlagenen Serie?
Man hat sich da auf jeden Fall auf der, sag ich mal, Erfolgs- und Euphoriewelle davontragen lassen, denke ich. Also das war ja dann wirklich auch ein Riesenhype, auch nachdem du dann so wirklich auf die Klappe geflogen bist. Eben im kurz vorm Jahreswechsel hat man ja wirklich genommen, was man gekriegt hat, so als Fan vor allem oder auch ja, da war einfach so diese Euphorie dann plötzlich da, als man dann auch mal angefangen hat, konstant zu punkten. Und es hat dann immer besser geklappt im Verbund Damen und die Vorderleute Matsima und Hauvelow. Auch Hauvelow mit, ich glaube, 33 mittlerweile, der ja schon als Kapitän mal derangiert wurde, mit einer extrem guten Rückrunde auch. Also das ist sicherlich irgendwie als Defensivverbund zu sehen. Natürlich hat zum Beispiel Matsima als junger Mann da eine richtig bombige Rückrunde gespielt. Aber ich glaube, ich würde es immer als Defensivverbund an sich sehen und da jetzt keinen highlighten wollen, weil ich fand, das Zusammenspiel der drei und auch mit den Außenverteidigern, das war so gut und nur so konnte das auch so lange gut gehen. Dass man auf einmal oder beim einen oder anderen Mal zum Beispiel Glück hatte, das gehört dann wahrscheinlich dazu. Pech hatte man allerdings dann auch, da war ich persönlich sogar im Stadion in Hoffenheim, als dann der Gegentorlos-Rekord nach 684 Minuten sozusagen zu Ende war. Durch diesen ich meine schon unberechtigten Elfmeter, den Kramaric verwandelt hat gegen Damen. Und so kam auch mal Pech ins Spiel.
Ja, definitiv. Also Schiedsrichterentscheidungen waren ein Thema beim FC Augsburg. Da hatte man auf jeden Fall das eine oder andere Mal Pech. Und ich verstehe deswegen auch, dass sich Fans sehr drüber geärgert haben. Also nicht nur darüber, sondern auch, wenn man dann vielleicht auch darauf hingewiesen hat, dass eben manchmal auch Glück mit im Spiel war oder Glück und Damen. Also es ist natürlich schwer voneinander zu trennen. Also Finn Damen ist nach Nicolas Vasile der zweitbeste Torhüter, was eben das Verhindern von Toren angeht, nach dem berühmten Post-Shot Expected Goals Wert. Und er ist auch definitiv ein sehr guter Torhüter, aber es ist ein bisschen schwer, jetzt auf Grundlage von, ich sag jetzt mal, einer Rückrunde zu beurteilen, ist das jetzt sein Leistungsdurchschnitt oder war das eben jetzt auch für ihn besonders gut? Weil wenn du eben nur auf die Zahlen guckst, dann gab es eben auch in dieser Ungeschlagenphase, da gab es Spiele wie 2-0 gegen Werder Bremen, ausgeglichene Expected Goals bei beiden. 2-1 gegen Heidenheim, ausgeglichene Expected Goals bei beiden. 1-1 gegen St. Pauli, da hatte Augsburg einen Expected Goals Wert von 0,3, St. Pauli aber auch nur von 0,8. Also, dass es unentschieden ist, vielleicht okay. 0-0 gegen Mainz 05, 0,3 FC Augsburg, Expected Goals Wert 1,3 Mainz 05. Und ich will jetzt gar nicht so weitermachen, weil es sind auch nur statistische Werte, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber was ich damit eben andeuten wollte, war, dass diese Serie so lang wurde, da hat dann schon einfach auch das Glück eine Rolle spielen müssen. Eigentlich ist ja so im Fußball. Da gab es dann auch Pfostenschüsse und Damen hat dann auch wirklich ganz fantastisch gehalten. Und dann ging aber mit Pech diese Serie auch zu Ende. Und die Frage, die ich mir jetzt aber stelle und die ja bestimmt auch du dir stellst, ist, wo liegt denn jetzt dann so der Leistungsmittelpunkt vom FC Augsburg? Weil es ist ja auch nicht das der 4 Niederlagen vom Ende der Saison, weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da hatte man auch extrem viel Pech mit eben dem Kiel-Spiel und mit dem Union-Spiel. Also ist dann vielleicht die Schlussfolgerung, die man ziehen muss, dass man sagen kann, naja, der FC Augsburg ist halt so ein klassischer Tabellen-12., 11., 10., ist ja dann egal, die exakte Platzierung, aber quasi die Hälfte seiner Spieler, die gewinnt man oder verliert sie halt wenigstens nicht und bei den anderen verliert man sie und dann ist man halt so der Durchschnitt der Tabelle mehr oder weniger.
Ja, ich würde es tatsächlich so unterschreiben. Ich würde sagen, dass da viel gepasst hat, die Saison oder für den FCA, gerade in der Rückrunde. Natürlich hatte man an einer oder anderen Stelle Pech. Ich habe tatsächlich überlegt, ob einer meiner 5 Aspekte auch diese Schiedsrichterentscheidungen waren, die vor allem auch in der Rückrunde auch viel debattiert wurden, wo auch der DFB dann schon, glaube ich, mindestens 2, wenn nicht sogar häufiger mal hinterher gesagt hat, ja, Fehlentscheidung. Mhm. Ja, das fand ich auch bemerkenswert. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das für mich als FCA-Fan so in Person so registriert habe, dass zweimal in so einer Rückrunde zum Beispiel oder einer ganzen Saison gesehen so zurückgerudert wurde und so viele doch spielentscheidende Szenen dagegen entschieden wurden. Aber ich fand es halt nicht angebracht, so jetzt auf den Schiedsrichter rumzuhacken, fand es einen Seitenaspekt oder einen Nebenaspekt, aber wollte es keinen ganzen Aspekt werden lassen, weil ich fand, dafür hatte man in vielen Szenen vielleicht dann auch wieder Glück und ja, ich würde deswegen auch sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Schiedsrichter entscheidend Fehlentscheidungen mitnimmt, ich glaube dann, diese bereinigte Tabelle würde vielleicht auch wieder anders aussehen, dann wäre man vielleicht 10. gewesen oder so mit den Punkten, aber im Endeffekt wäre man auch nur im Tabellenmittelfeld gestanden. Ich glaube, man hatte also very high highs und very low lows diese Saison. Ja. Und das beschreibt den FCA dann halt diese Saison schon sehr gut. Du wusstest, also war schon wieder so ein bisschen wechselbar der Gefühle, aber letzten Endes steht halt wirklich frühzeitiger Klassenerhalt, Mut zum Experimentieren Richtung Nachwuchs. Man hat doch gesehen, dass Surup schon ein bisschen der Handschrift reingebracht hat. Mal schauen, ob er die eben weiter ausbauen darf. Und ja, und es gab auch Spieler, mit denen konnte man sich wieder identifizieren. So ein Club Maurice hat einfach echt Spaß gemacht. Matt Kümür kam aus dem eigenen Nachwuchs und hat begeistert. Und auch er, also die Expected Goals geben es nicht her, weil manchmal hat auch einfach ein Matt Kümmel zum Beispiel, ich glaube, das war gegen St. Pauli, einfach mal rausgeholt oder diese Weltklasse-Kombination, wo war die denn? War das gegen Bochum? Wo Tietz dann so Weltklasse auf Matt Kümmel legt und dann machen die das einfach und der Spielverlauf gibt es nicht her. Aber das ist halt dann auch der FCA.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wenn wir mal noch kurz bei der Defensive bleiben wollen, dass wir nicht zu sehr zwischen den Aspekten hin und her springen, da war ja auch Matsima so ein Spieler, mit dem man sich einfach identifizieren konnte. Also Zelsiger war so ein bisschen der Held der Winterpause. Er kam, sah und verlor erstmal nicht. Und Matsima war aber so die Wachablösung. Und ich finde das so interessant, weil wir haben Rovoleo und der ist immer da und in der Regel ist er auch Kapitän und er bringt auch immer seine Leistung. Und aber um ihn außenrum haben ja doch die Spieler immer wieder gewechselt. Udo Kai und so weiter und so fort. Was siehst du denn, also ist das auch ein Teil der Euphorie der FCA-Fans gewesen, dass man auch einfach jetzt gesehen hat, der Kader war ja vorher schon immer wieder bestückt, auch mit jungen Spielern, aber jetzt schaffen es die Spieler in die Startelf und inzwischen ist er Matsima, also der ist unumstritten, der hat die 7 meisten abgefangenen Bälle aller Bundesligaspieler, er hat die 10 meisten klärenden Aktionen, da liegt Robeleo übrigens auf 4, also der ist auch statistisch gesehen und ich meine, Statistiken sind da nur eins, der Augentest ist da noch das Wichtigere. Er ist ein absolut etablierter Erstligaspieler.
Ja, es ist halt total interessant, weil es hat in den letzten Jahren halt sehr viele Experimente gegeben, was neben Hovelow oder sogar für ihn zu etablieren, weil er war ja auch nicht immer ganz unumstritten.
Grüße an Enno Maaßen.
Ja, genau. Und da war es zum Beispiel, also Matsima ist das gelungen, was zum Beispiel einen Maxi Bauer oder einen Patrick Pfeiffer nicht gelungen ist, die auch aber mit deutlich mehr Vorschusslorbeeren an den Lech gewechselt sind. Und man muss sagen, dass das einfach aufgegangen ist. Also auch diese Transferpolitik will ich an der Stelle mal loben, mit Matsima und Club Maurice einfach so wirklich sehr, sehr gut entwickelnde Spieler gekauft, die man dann wirklich jetzt auch Gewinn bringt, wahrscheinlich weiterverkaufen kann und wirklich auch sehr viel Spaß gemacht haben mit ihrer Art zu spielen. Matsima ist unglaublich leichtfüßig, Club Maurice ist unglaublich quirlig, es hat dem FCA-Kader und auch der ersten Elf schon sehr gut zu Gesicht gestanden.
Aber glaubst du, dass das tatsächlich auch so das Ding ist, dass die jetzt gleich wieder weiterverkauft werden müssen? Also Matsima, 23 Jahre alt, ich bin in Transferspekulationen immer nicht so drin. Ist das wirklich schon ein Thema?
Also es ist auf jeden Fall möglich, dass sie weiterziehen. Ich würde es nicht ausschließen wollen. Kommt vielleicht auch ein bisschen an, wer Trainer ist. Das ist ja in Augsburg jetzt nicht ganz klar. Macht man mit Torup weiter? Kommt doch der viel gehandelte Sandro Wagner zum Beispiel, weil medial zuletzt zu hören. Da wird sich dann auch die Frage stellen, wie viel Wert legt da noch der Trainer dann auf die beiden Spieler? Also ich würde zumindest Matsima gerne, einfach auch, weil das neben Hovelow, der vielleicht noch eine Saison jetzt auch noch in der höchsten Liga spielen kann und wird, gerne nochmal eine Saison sehen. Da sollte man keine Baustelle aufreißen, weil es hat durchaus sehr gut funktioniert. Bei Claude Maurice schlägt so mein kreatives Fernherz. Ich habe lange selber Fußball gespielt. Ich mag seine kreativen Momente total und seine Art zu spielen. Aber die Frage ist, ist es aber wirklich unersetzbar? Da bin ich deutlich weniger schmerzbehaftet. Aber wie gesagt, ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf die Handschrift des Trainers an. Wer bleibt am Seitenrand stehen in Augsburg? Und dann wird man sich entscheiden, ziehen die weiter. Also ich glaube, man hat in den letzten Jahren sehr auf die Transferpolitik gefahren. Wir müssen jetzt nicht zwingend handeln. Also wir müssen jetzt nicht zwingend jemanden zu Geld machen. Und wenn aber ein passendes Angebot kam und der Spieler auch unbedingt weg wollte, dann hat man sich durchaus auch schon mal getrennt. Und ja, in letzter Zeit in Augsburg habe ich auch das Gefühl gehabt, dass manchmal zu lange, Philipp Max ist jetzt so ein Beispiel, dass man da manchmal den Zenit überschritten hat. Also wenn es gut gewesen wäre, einen Spieler zu Geld zu machen. Also von dem her, muss man das abwägen.
Okay, also da stecken jetzt so viele interessante Dinge drin, dass ich da gerne nochmal bei dem Punkt hängen bleiben würde. Lass uns an der Stelle doch wirklich mal die Diskussion über den Trainer führen. Jes Torup, er kam und hat sehr, sehr viel Gutes getan und hat auch für sehr viel Euphorie gesorgt. Und dann ist diese Euphorie aber jeweils zum Erliegen gekommen. Einmal, weil man eben den Europapokal verpasst hat und er auch selber nicht so wirklich gut erklären konnte, warum das so war. Er war da sehr ehrlich. Er hat gesagt, ich verstehe das auch nicht, warum es jetzt, wo es um was geht, auf einmal nicht mehr funktioniert. Und jetzt in dieser Saison ist es eigentlich ganz ähnlich. Man hatte auch zwischendurch den Eindruck, ja, Ratlosigkeit ist zu viel, aber dass er eben auch so die Dinge, die man als Trainer tun kann, getan hatte. Und er ist halt, ich finde ihn, er ist wirklich halt aufrichtig in Pressekonferenzen. Er spielt einem da jetzt nichts vor, macht da nicht den großen Zampano und deswegen war man sich dann auch nicht so ganz sicher, ja gut, aber was wird denn jetzt passieren? Wird es denn irgendwann wieder besser werden? Und jetzt in der ganz am Saisonende war es nicht mehr so. Ansonsten hat es aber ja eigentlich tatsächlich noch oft gepasst. Also du hast diese schlechte Phase vor der Winterpause angesprochen. Waren da, glaube ich, 3 Niederlagen am Stück und eben dieses 1:5 in Kiel. Darauf hat er die richtige Antwort gefunden. Also wo stehst du denn in dieser Trainerfrage?
Das ist echt eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich kann die Kritik zum Teil schon nachvollziehen. Also diese Planlosigkeit, die war dann durchaus schon mal, also die du gerade auch angesprochen hast, die war durchaus schon mal zu greifen. Also manchmal waren es so In-Game-Coaching-Aspekte, die so ein bisschen gestört haben, wo man sich gefragt hat, warum hast du das jetzt gerade gemacht? Oder auch teilweise dann zu sagen, hey, wir führen jetzt gerade und wir ziehen uns wieder so zurück. Und das ist, da ist man schon mal mit auf die Schnauze geflogen mit dieser Art von Defensivität wieder und Passivität, dass man gesagt hat, hast du denn da überhaupt nicht gelernt aus dieser Sache, wenn Augsburg anfangen zu verwalten, so dermaßen und gar nicht mehr nach vorne arbeitet und passiv bleibt, dann haben wir uns meistens was gefangen. Und da hat man sich irgendwie auch gefragt, wo ist da die Lernkurve und warum macht er das jetzt gerade? Und er ist unglaublich sympathisch, finde ich auch. Er war immer am Anfang so ein bisschen kritisch beäugt, weil er sehr passiv am Seitenrand war. Das hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen verändert. Er ist zugänglicher, ist auch ein bisschen emotional zugänglicher geworden. Und aber dieses, dass man manchmal sich gefragt hat, warum hat er jetzt diesen Schritt gemacht? Also ein Beispiel habe ich da, Bochum, da hat er Arne Meyer angewechselt in der 70. Minute. Das ist sowieso eine extrem diskutierte Debatte momentan oder Personalie in Augsburg. Den hat er eingewechselt. Der leistet sich dann dieses böse Foul, kriegt eine rote Karte und viele haben sich dann gefragt, warum kam denn jetzt nicht Mert Kömür stattdessen? Warum hast du jetzt Arne Meyer, der wirklich noch keinen Fuß auf den Rasen bekommen hat, in der Rückrunde eingewechselt und nicht so Mert Küm oder Selbstbewusstsein hat, der gerade für den Aufschwung des FCA steht, warum hast du dich da ein bisschen doch mehr defensiver jetzt zurückgezogen? Wir wollten ja in Bochum schon auf einen Sieg spielen, auch wenn schon vieles in trockenen Tüchern war. Und das war so ein Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist, wo man das In-Game-Coaching nicht nachvollziehen konnte von außen.
Ich meine, da stecken jetzt alle Aspekte, über die wir auch noch sprechen werden, schon mit drin. Ja, unter anderem, dass eben die Offensive, also die Defensive war wunderbar, top, da kann man nicht arg viel kritisieren, will man ja auch gar nicht, aber die Offensive ist halt das Leidenskind so ein bisschen des FCA und deswegen war es auch nicht immer schön, FC Augsburg-Spiele zu sehen. Also man hatte 18 Spiele in dieser Saison mit einem Expected Goals-Wert kleiner als 1. Das ist eben mehr als die Hälfte. Wie gesagt, das ist wieder nur eine Statistik, aber du hast ja die Spiele dazu gesehen. Es waren auch nicht viele Schüsse, also nur St. Pauli und Kiel haben weniger Schüsse abgegeben in dieser Saison als der FC Augsburg. Also es passiert einfach offensiv sehr, sehr wenig. Ist denn das auch der Philosophie von Torup geschuldet? Oder müssen wir da nicht vielleicht eher über den Kader sprechen? Was denkst du denn?
Da wird wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte liegen. Also ich glaube, sowohl als auch. Auf der einen Seite hat man ja in der Sommerpause, jetzt schon ein Jahr her quasi, ist zum Beispiel schon ein bisschen verpasst, das weiß man jetzt, das wusste man damals nicht, einen wahren Demirovic-Ersatz zu verpflichten. Essende ist nicht schlecht, er hat 7 Tore gemacht, aber er hat sich auch viele Dummheiten geleistet. 2 rote Karten, das würde ich sagen, ist schon für einen Defensivspieler viel, aber wenn ich dir sage, das ist ein Stürmer, dann fragt man sich, wie kommt das zustande? Und ja, also der war für mich halt kein guter Demirovic-Ersatz. Demirovic war auch noch Kapitän und war ein Führungsspieler. Das ist sicherlich dann nicht 1:1 der Ersatz gewesen, den man sich erhofft hat. Viele Hoffnungen ruhten dann ausschließlich auf Claude Maurice. Das fand ich nicht gesund. Weil wenn nichts ging, dann einfach nur auf eine Person zu hoffen, die das Ruder rumreißt, das ist nicht fair. Und dann ging auch noch Ruben Vargas, der zwar echt konstant über die letzten Saison abgebaut hat, aber immer noch ein Kreativelement im Spiel war. Und der, bei dem man wahrscheinlich vermuten könnte, der hat wieder noch was im Köcher. Und das sind so Momente, wo ich sage, die Kreativkomponenten waren nicht ausgeglichen. Man hat immer noch keinen klaren, ich sag mal, Spielmacher. Das sieht man auch im Spiel des FCA. ja, und man hat halt ja quasi keinen wirklichen Killer vorm Tor mit so einem Killer-Goalgetter-Instinkt bekommen. Das haben mehr Asende und Club Morisso in Summe, wenn man dann die Stats anguckt, geregelt. Ja, und dann hat man noch diese fragwürdige Berisha-Verpflichtung, wo ich tatsächlich in der Spieltagsanalyse oder beziehungsweise in diesem Highlight im FCA, ich glaube im Februar schon gesagt habe, ich verstehe es nicht. Mhm. Und ich fühle mich bestätigt, weil ich würde auch heute sagen, ich verstehe es immer noch nicht. Das war geprägt von Verletzungen, von wenigen Spielminuten und schon auch keinem einzigen Torerfolg. Und ja, das war doch auch ein großer Transferflop.
Und das ist nämlich das, was ich mich frage. Man kann viele Dinge am Kader von Augsburg positiv hervorstellen, aber die Stürmer sind es ehrlicherweise nicht. Und du hast die entscheidenden Spieler schon genannt. Meunier ist noch dazu zu nennen, aber der ist aber jetzt auch nicht wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben, wenn man so ehrlich ist. Und dann hättest du halt noch Philipp Tietz. Und das ist jetzt dann natürlich, glaube ich, die einzige Sache, über die man ein bisschen diskutieren kann. Denn dass Asende sich selber so ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen hat, das hat jeder gesehen, der sich erinnern kann, wie diese roten Karten zustande kamen. Du hast es mit Dummheit schon, glaube ich, richtig tituliert. Und bei Berisha hat sich jeder dasselbe gedacht. Ehrlich, das soll jetzt die Lösung sein? Naja. Wie siehst du denn die Rolle von Philipp Tietz, der sich ja auch tatsächlich nach dem 34. Spieltag sehr kritisch geäußert hat und also sein wörtliches Zitat war, na, hätte ich öfter gespielt, hätte ich schon noch ein paar Tore gemacht, glaube ich.
Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Thomas Müller. Die Fans mögen ihn sehr, sehr gerne. Er ist sehr sympathisch. Er ist so ein bisschen einer, der sich vom Spielstil her gar nicht beschreiben lässt, schwer fassen lässt. Aber tatsächlich auch einfach ja in der Form tief war und dann einfach auch nicht mehr zum Zuge kam. Er war, glaube ich, trotzdem sehr wichtig fürs Teamklima. Viele finden, dass er eine wichtige Rolle in der Mannschaft trotzdem hatte, auch als Bankspieler. Ich glaube einfach, dass da auch so das Thema hat dann doch nicht so viel getroffen, wirkte viel oft unglücklich in seinen Aktionen, dann auch viel dazu beigetragen haben. Und und dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen eine Systemumstellung, dass dann quasi Asende dann Club Maurice so ein bisschen als hängende Spitze, Kümür, Jensen hat da noch eine gute Rolle gespielt, die ich ihm persönlich gar nicht mehr zugetraut hätte. Aber das muss wohl auch diese skandinavische Verbindung einfach zwischen Trainer und Spieler sein und der für mich auch ein bisschen underrated war und auch immer viel zu schlecht in Fankreisen wegkommt, der Freddy Jensen, ein ganz unheimlich sympathischer Spieler auch. Ja, deswegen, ich glaube einfach, dass da andere einfach mehr überzeugt haben von der Leistung und man sieht ja immer nur die Leistung in Spielen, wir sind nicht dabei im Training und deswegen würde ich einfach sagen, der war wohl Opfer seines eigenen Formtiefs, wirkt so oft unglücklich in seinen Aktionen und vielleicht hat er dann auch am Ende doch nicht mehr so ganz in das System gepasst und war einfach dann auch ein guter Joker, finde ich. Also er hat doch immer viel gearbeitet, wenn er dann als Joker reinkam. Und das muss man ja auch haben, so jemanden mal auf der Bank haben, ist halt unglaublich wertvoll.
Ja, und dann ist es halt so, dass sich ja auch die Art und Weise, wie du Tore erzielst bei Augsburg ein bisschen verändert hat jetzt in den letzten 2 Jahren. Also dadurch, dass man so defensiv gut steht, war es so, dass Augsburg ja gar nicht den Ball haben wollte am liebsten. Also ich glaube, so in der Grundausrichtung, auch in Heimspielen, war Jestorup völlig zufrieden damit, wenn der Gegner kam und wenn man dann kontern konnte. Und ob jetzt Philipp Tietz der perfekte Konterstürmer ist, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Will nicht sagen, dass das gar nicht kann, aber da würde ich dann schon verstehen, dass du zum Beispiel Meunier, dass der dafür wahrscheinlich in den Überlegungen vor der Saison eine größere Rolle gespielt hat, weil den fand ich zumindest von den, also vom Beobachten her fand ich ihn recht schnell. Ich habe jetzt dazu jetzt keine Statistiken rausgesucht. Und du hast ja eben auch schnelle andere Spieler, die dann vielleicht solche Angriffe zum Ende bringen können. Aber es erklärt halt, glaube ich, ganz gut, warum es so eine Unzufriedenheit gibt, die auch über die Ergebnisse hinausgehen, weil du ähnlich, also in anderer Art und Weise wie unter Enrico Maaßen, aber durchaus leicht vergleichbar eben wieder solche Fanlieblinge hast oder zumindest Spieler, hinter denen sich viele vereinen können, die keine Rolle spielen oder die eine zu kleine Rolle spielen. Und da ist es aber halt auch ja, schwierig, das zu kritisieren, finde ich, weil du hast es ja selber gesagt, wir sehen die Trainingsarbeit nicht derjenigen Spieler und wenn es jetzt danach geht, also dann können wir auch quasi demokratisch abstimmen lassen, wie die Startelf aussieht. Dann brauchen wir keinen Trainer mehr. Er muss ja die Entscheidung treffen. Und zum Beispiel Mert Kömür, du hast es ja auch schon jetzt zweimal angesprochen, das habe ich auch sehr oft gelesen von Augsburg-Fans, dass man den gerne mehr gesehen hätte. Und ich kann das verstehen, weil immer, wenn er gespielt hat, hat man auch gesehen, der hat was. Aber das ist doch auch typisch für sehr junge Spieler, dass die in der Regel nicht 8 mal 90 Minuten am Stück in den Beinen haben, sondern dass du das eben ein bisschen dosierst, damit auch das, was er ja für sein Spiel braucht, nämlich eine Frische, dass die auch da ist. Ansonsten schleppt der sich auch irgendwann nur noch über den Platz, so wie ehrlicherweise viele andere vom FC Augsburg. Also deswegen, um das so ein bisschen so versuchen, zu einem Abschluss zu bringen, diese Torup-Diskussion. Also ich hätte jetzt mal die These aufgestellt, du kannst dir eigentlich bei keinem Trainer, der jetzt kommen würde, selbst Sandro Wagner, und ehrlicherweise, ich habe gehört, Sandro Wagner will europäisch trainieren, auf jeden Fall. Das einzige Gegenargument wäre vielleicht die Nähe zu seiner Familie. Aber ich würde das jetzt ehrlicherweise nicht davon ausgehen, dass Sandro Wagner eine Option wäre. Aber selbst bei ihm wüssten wir doch gar nicht, ob es besser werden würde. Und ich sehe da draußen jetzt auch nicht die 15 Trainer, die alle winken und sagen, ich will unbedingt nach Augsburg, und bei denen ich sagen würde, ja, unter denen wird es aber auf jeden Fall besser. Und das sage ich als ein Kritiker der Augsburger Offensive. Ich habe oft genug hier drüber geschimpft. Aber ich persönlich finde es schon richtig, auch einen Trainer zu hinterfragen, selbst wenn er Ergebnisse liefert. Aber ich würde schon sehr genau hinhören, was Jes Torup einem jetzt in der Saisonanalyse sagt. Und wenn Jes Torup zum Beispiel sagt, ich habe nicht die Stürmertypen, die ich brauche für die Offensive, die ich spielen will, dann vermute ich, dass das keine Notlüge ist, ehrlicherweise. Wie denkst du?
Ja, also ich glaube auch, es gibt wenig Trainer, die sofort auf Anhieb in Augsburg weiterhelfen würden. Und ich würde auch sagen, selbst der beste Trainer hätte es erstmal in Augsburg schwer, einfach mit diesen Strukturen, mit dem Kader. Wir waren jetzt doch oder sind, ja, eigentlich waren wir jetzt in den letzten Jahren schon in einem Umbruch. Das finde ich durchaus positiv tatsächlich, dass man das hingekriegt hat, ohne dass es scheppert und man absteigt. Weil das wäre ja möglich gewesen, wenn du so ein Grundgerüst austauscht, dann hätte es auch in die zweite Liga gehen können. Und das hat, muss man Torup anrechnen, jetzt über die 1,5 Spielzeiten, die er trainiert, oder 1¾, hat gut geklappt. Wir waren da in der Zeit nie am Ende in akuten Abstiegsnöten. Was, ja, ich würde auch sagen, die Ehrlichkeit und die Konstruktivität, wie er jetzt ein Saisonfazit angeht und wie schonungslos er seine eigene Analyse betreibt und wie sehr er seinen Impact da sieht und was er da eben noch mitbringen kann und bewirken kann in Augsburg und wie sehr man ihm das auch noch machen lässt, das ist jetzt ausschlaggebend für das, was jetzt dann kommt. Ich hoffe, dass sie da eine gute Lösung finden, weil ich bin vielleicht sogar auch, ich wäre mal ein Fan davon, wenn es wirklich sich keiner finden lässt und man möchte mit Torup wegen dieser schonungslosen und ehrlichen Analyse und wir schaffen das nicht mehr zusammen, wir haben den Glauben dran verloren, dann hätte ich mich für eine Lösung aus dem eigenen Stall mal wirklich stark gemacht, weil ich denke, der kennt die Strukturen, der kennt den Verein und der weiß auch wahrscheinlich, wo es hakt, wenn man da sehr nah dran ist. Und die Durchlässigkeit jetzt zwischen U23 mit eben dem besagten Kutusu, Kömür, Banks und Co. ist ja jetzt auch da. Von dem her glaube ich, könnte es vielleicht auch mal einer aus dem Nachwuchs richten, aus dem eigenen Stall. Aber ich müsste jetzt dieses Experiment auch nicht ohne Not wagen. Also Sandro Wagner ist sicherlich auch nicht dieser Heilsbringer, in Anführungszeichen, den jetzt viele da drin sehen. Der müsste auch noch sehr viel lernen, finde ich persönlich. Ähnlich wie so ein Miro Klose in Nürnberg zum Beispiel, ja, vom Werdegang, wobei der schon ein paar Schritte vor Sandro Wagner meines Erachtens steht. Ja, von dem her würde ich sagen, das wäre definitiv ein großes Risiko, was man, also Torup jetzt gegen Wagner auszutauschen beispielsweise oder einen anderen, gerade Wagner, ist halt doch noch ein wenig in dem Lehrlingsstatus. Muss man auch wissen, dass das, man hat es bei Enno Maaßen gesehen, das war auch so ein Shootingstar, auch jemand, der, dem man sehr viel zugetraut hat, nicht ganz in der Dimension von Wagner, ehrlich gesagt, da er von, ja, meine ich, BVB 2 oder so kam. Mhm. Aber ich meine, das ist für mich eigentlich ein zu großes Risiko. Man muss gucken, ob sich das Augsburg halt leisten möchte.
Ja, und gleichzeitig triffst du ja solche Entscheidungen auch nicht im luftleeren Raum. Und das ist auf der einen Seite positiv und auf der anderen Seite negativ für die Situation von Torup. Das Negative ist, dass du eben gesehen hast, Teams wie Hoffenheim, Wolfsburg, Gladbach, sogar Leipzig, die schwächeln. Auch Dortmund war zwischendurch hinter dem FC Augsburg. Das heißt, noch größer war die Chance, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ein paar dieser Teams hinter sich zu lassen und eben etwas ganz Großes zu schaffen, nämlich den Europapokal. Und das Zweite, und das ist aber was, was jetzt nicht direkt positiv für ihn ist, aber was schon auch dazugehört ist, die anderen Teams entwickeln sich auch weiter. Und vielleicht war das, was man jetzt in der Saison gesehen hat, auch eine Reaktion der Gegner auf das, was Augsburg in der Vorsaison gut gemacht hat. Also es ist eben sehr, sehr einfach, inzwischen gegen Augsburg zu spielen. Es ist nicht einfach, Tore zu schießen gegen Augsburg. Aber es ist einfach, Tore zu verhindern. Und zwar, indem du kompakt verteidigst, du bietest nicht viel an. Augsburg wurde ja irgendwann gar nicht mehr hoch angelaufen, weil die Gegner wussten, mit Ball gegen den tiefen Block kann das der FCA gerade nicht. Und das erklärt nämlich zum Beispiel auch in der letzten Saison, da haben wir noch drüber gesprochen, dass da Augsburg das zweitbeste Team, glaube ich, war nach Rückstand. Man hat noch 23 Punkte nach Rückstand geholt. In der Vorsaison waren wir irgendwie noch vorletzter in dieser Tabelle. Ja, und jetzt in dieser Saison, ja, wieder drittletzter. Einmal hat man noch gewonnen bei 17 Rückständen. Also sprich, dieses Grundding, dass du als Gegner, vereinfacht gesagt, erstmal tief stehen musst und Augsburg den Ball geben kannst und du dann schon mal relativ wenig zu befürchten hast, das ist eigentlich konsequent geblieben. Und das ist jetzt die große Nuss, die er knacken muss. Und wo ich aber auch nicht drüber hinwegkomme, zu sehen, ey, so viele Kreativspieler hat er aber auch wirklich nicht im Kader. Also weil Claude Maurice, den hast du ja, also logischerweise ist das der, an dem sich jetzt alle hochziehen. Und vielleicht können wir damit jetzt überleiten in den Aspekt der offensiven Harmlosigkeit, den du ja auch mitgebracht hast. Aber auch Claude Maurice hatte ja seine Hochs und Tiefs in dieser Saison. Und vor allem Claude Maurice ist ja niemand, der Chancen für andere schafft, sondern er schafft sie ja vor allem für sich selbst. Also ist halt sehr, sehr gut im Dribbling. Ich glaube Platz 10 aller Bundesligaspieler, ja genau, Platz 10 der Spieler mit den meisten gewonnenen Dribblings. Aller Spieler, und da sind natürlich Musiala, Wirtz und so weiter, sind da vorne dran. Und er ist sehr gut bei Schüssen und daraus dann Tore zu machen, weil er auch ein paar Distanzschuss-Tore gemacht hat, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnen hätte können. Also beim Überperformen quasi seines Expected Goals Wert, da ist er irgendwie auch auf Platz 8 der Liga. Das kommt halt von diesen Schüssen her. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie oft hat er denn Goal-Scoring-Opportunities oder Schüsse vorbereitet, das ist ehrlicherweise gar nicht so viel. Und dann frage ich mich, also ich verstehe die Begeisterung für Claude Maurice. Mir hat er auch Spaß gemacht, weil er war einer von ganz wenigen, die Spaß gemacht haben in der Offensive. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, wie Pep Guardiola da mehr Chancen rausholen sollte, weil wer ist denn deiner Meinung nach im Kader derjenige, der das tun kann? Arne Meyer ja zum Beispiel auch nicht. Deswegen ärgern sich ja alle, wenn er eingewechselt wird.
Das ist es ja. Ich bin jetzt gerade innerlich bei den Ausführungen gerade so im Kopf durchgegangen, welche Alternativen man hat, wenn man jetzt sagt, Claude Maurice wurde zum Beispiel von dem Gegner ausgerechnet, ist aus dem Spiel genommen worden oder hatte selber vielleicht auch einfach bei diesen Kreativspielern, geht es ja auch viel um, habe ich jetzt keine Lust mehr. Ne? Ich bin so zugestellt, ich komme zu keiner Chance, dass man einfach sagt, der hat die Lust am Spielen verloren. Und da kriegst du einfach nicht so viele Alternativen fairerweise gerade zusammen. Also meines Erachtens ist das auch das Problem. Wenn du dann sagst, ich müsste jetzt einen Claude Maurice runternehmen, dann fallen wir da jetzt wenig ein, wo ich sage, die könnten jetzt ihn da 1:1 ersetzen. Also du hast es schon gesagt, Arne Meyer, aber das ist für mich, da fehlt mir der Offensivspirit. Das ist so ein Spielverwalter, finde ich eher. Deswegen habe ich vorhin auch so dieses Spiel in Bochum angeführt, wo eben ein Meyer eingewechselt wurde und dann einfach viele sich gefragt haben, wieso? Also ein Mert Kümür könnte das sein. Der ist positionsmäßig einigermaßen vergleichbar im offensiven Mittelfeld angesiedelt. Da weiß man halt immer nicht, wie du fairerweise auch gesagt hast, bei einem 19-Jährigen, der letztes Jahr da noch in der U23 gekickt hat und da auch noch vielleicht mittrainiert, so zum Teil, da weißt du immer auch nicht, was du kriegst. Und der ist wahrscheinlich auch alles andere als stabil in seiner Leistung. Das wäre wirklich einer der wenigen, wo ich sage, das wäre vom Offensivspirit einer, der würde der Claude Maurice ebenbürtig sein von diesem Geist, ne? Also den er da mit reinbringt, weil du brauchst ja dann schon auch jemanden, der dann so einen Offensivgeist hat und nicht jemand, der dann das Spiel verwaltet, in die Defensive zieht, verlagert. Das ist eher dann halt ein Arne Meyer.
Und wenn man sich dann nämlich die Statistiken anguckt, dann gibt es quasi eine Antwort auf, wer bereitet noch Chancen vor? Und das sind die Flügelspieler. Giannoulis ist der mit weitem Abstand. Der hat 66 Schüsse aus dem laufenden Spiel heraus vorbereitet. Claude Maurice dann 54, also nicht ganz so wenig, wie ich suggeriert habe. Er ist da immerhin auf Rang 2. Und dann eben Marius Wolf auf Rang 3, 53. Das heißt, wir haben einmal linken Flügel, einmal rechten Flügel. Und jeder, der FCA-Spiele gesehen hat, den wundert das auch gar nicht. Weil das, also gerade über Giannoulis, da ging es ganz oft nach vorne. Und dann wurde geflankt, bis der Arzt kommt. Selbst wenn Philipp Tietz nicht auf dem Feld stand. Und das ist halt dann auch wieder genau diese klassische Frage, wo man mal mit dabei sein müsste in internen Besprechungen. Wurde so viel über die Flügel gespielt, weil Jestorup sagt, das ist das, was ich auf jeden Fall machen will. Da kriegen wir die Gegner zu packen und dann wollen wir den Strafraum gut besetzen, wollen nachrücken, wollen zweite Bälle einsammeln und damit unsere Tore erzielen. Oder wurde halt so viel geflankt, weil es halt niemanden im Zentrum gibt, der unter Druck einen Ball sauber verarbeiten kann oder vielleicht auch der Mut gefehlt hat, ins Zentrum reinzuspielen. Also Kömür könnte das zum Beispiel eigentlich einen Ball verarbeiten im Zentrum, aber wurde dann ja gar nicht so oft angespielt in solchen Situationen. Und das, finde ich, macht es nämlich so schwierig bei Augsburg, dass du siehst, Ergebnisse stimmen. Defensive passt, alles wunderbar. Torhüter scheint wirklich mit dieser Labrovic-Verpflichtung hat Damen offenbar nochmal so einen Kick bekommen und hoffentlich ist dieses Thema jetzt gelöst und dann ist man da sehr gut versorgt. Und jetzt aber, und Offensive ist aber wirklich Brachland. Augsburg-Spiele machen keinen Spaß. Und ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, ist das, weil Jestorup da keine Ideen hat oder ist das wirklich, weil man da auf völlig auf Spieler gesetzt hat, die es in der Theorie hätten sein können, die man gebrauchen hätte können, wo man jetzt aber feststellen muss, da ist die Quote leider einfach zu schlecht.
Also ich glaube, sowohl als auch, also dass man wahrscheinlich einige Spieler, wo man gehofft hat, dass sie sich passend entwickeln, geholt hat. Ich glaube auch, dass Sende deutlich mehr hätte zeigen können, dass er sich echt selbst im Weg gestanden, dass er auch nie die Rolle eingenommen hat, die man von ihm sehen wollte, dass aber ein Wolf und Giannoulis in der Lage sind, nonstop die Linie lang zu fetzen und auch gute Flanken zu schlagen, die dann leider keinen Abnehmer gefunden haben. Das wäre eigentlich machbar gewesen zu trainieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach dann das Spielermaterial dann doch nicht hergegeben hätte, weil du bräuchtest ja dann, wie du sagst, entweder einen kopfballstarken Stürmer, der dann einfach jede Flanke einnickt oder halt jemand, der dann einfach zurücklegt oder da hat mir tatsächlich auch so ein bisschen der Plan B gefehlt, also quasi, was macht man, welche alternativen Offensivstrategien hat man, wie will man dann den Gegner offensiv überfallen oder wie will man damit, welche Offensivstrategien gießt du in ein Spiel? Das war sehr stark ausrechenbar und im Endeffekt war das immer das gleiche Schema. Und dadurch, dass du gesagt hast, jetzt müsste ich eigentlich umstellen und müsste es nochmal anders versuchen, den Gegner irgendwie gefährlich zu werden, das hast du quasi gar nicht gemerkt. Und das finde ich, also das kann man natürlich auch sagen, dass der Trainer da vielleicht nicht viel in seinem Taktikkoffer hatte, aber ich glaube, mindestens gehört auch zur Wahrheit, dass er dafür wahrscheinlich dann doch nicht das komplett richtige Spielermaterial hatte. Also ich würde sowohl als auch sagen.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass, also gerade Marius Wolf bei Giannoulis fand ich es einen Ticken besser, aber bei Marius Wolf war auch so manche Flanke, also es sah zumindest aus wie Verlegenheit. Ich habe keine Anspielstation mehr, ich bin schon tief in der gegnerischen Hälfte, dann flanke ich jetzt nach innen, vielleicht passiert was. Also das waren ja keine gut vorbereiteten Flanken, das waren auch keine systematischen Flanken. Also wo Flanken ja sehr gut funktionieren, ist Pass von einem tiefer stehenden Flügelstürmer oder vom Außenverteidiger zurück auf jemanden im Halbraum und der chippt rein, weil du dann in eine gegenläufige Bewegung der Verteidigung reinchippst. Das Manchester City und Liverpool haben das ganz lange gemacht. Oder was auch erfolgreich sein könnte, was man auch mal gesehen hat schon mal bei Augsburg, war die berühmte Flanke vom rechten Schienenspieler auf den linken Schienenspieler am zweiten Pfosten oder eben genau umgedreht. Also sprich, wenn links die Post abgeht und geflankt wird, dann zieht aber von außen auf jeden Fall der andere Schienenspieler rein, weil er ist dann quasi das Plus eins, das oft nicht von der Verteidigung aufgenommen wird, weil die ja alle zum Ball gucken und sich dahin bewegen und dann ist es eben sehr schwierig. Oder eben gechippte Bälle aus dem Sechserraum, das wäre dann so die Kimmich-Flanke. Das ist dann schon streng genommen gar keine wirkliche Flanke mehr. Aber das ist eben das, was auch so bei Augsburg gefehlt hat, dass es oft so berechenbar war. Und ich weiß nicht, wie es dir ging als Fan, aber Mir ist es manchmal schwer gefallen, mich zu konzentrieren bei Augsburg-Spielen, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe dasselbe Spiel wieder und wieder und wieder.
Ja, das ist ja auch das, was ich meinte, dass immer wieder das Gleiche aus der Schublade gezerrt wurde. Vielleicht auch das Gleiche, obwohl anderer Gegner. Als du das jetzt gerade ausgeführt hast, habe ich so ein bisschen an Iago und Philipp Max an diese Zeit gedacht. Das war doch schon sehr hervorragend, fand ich zum Teil, diese Flankenläufe und dass da der eine quasi auf den anderen sehr viel gelegt hat und der legt dann rein und dann stand da eben Stürmer XY. Ja, also ich, das war so noch so eine relativ glorreiche Zeit. Da hat man halt auch einfach, finde ich, nicht 100% den passenden Ersatz gefunden. Ich war ja auch sehr kritisch mit der Verpflichtung von Marius Wolf. Bin es nach wie vor immer noch. Also der hat echt viel im Köcher, wenn er es abrufen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir in Augsburg all davon gesehen haben. Da fand ich Giannoulis die wesentlich bessere Verpflichtung. Der ist unglaublich viel gelaufen, hat sehr viel geflankt und hat auch selber auch schon ein oder andere Mal Torgefahr entwickelt. Also von ihm bin ich tatsächlich, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, schon ziemlich angetan. Und hoffe auch, dass wir mit ihm in eine neue Saison gehen. Ich habe auch gesehen, dass es auch um ihm sich schon die ersten Gerüchte ranken. Ich glaube, Benfica oder so gab es schon Gerüchte, aber kann sich auch schon wieder überholt haben. Auf jeden Fall fand ich ihn da durchaus den besseren Außenverteidiger, der da präziser war, immer auch sehr viel mitgelaufen ist. Marius Wolf war es doch sehr viel Licht und Schatten.
Ja, das muss man tatsächlich sagen. Also grundsätzlich würde ich dir aber empfehlen, so Gerüchte gar nicht angucken. Da wird man nur traurig, weil entweder gehen die Spieler, die man gerne halten würde, oder es werden tolle Gerüchte um Spieler, die man gerne hätte, herauffabuliert und dann kommen sie doch nicht. Aber weil du eben die Laufleistung von Giannoulis angesprochen hast, der ist tatsächlich in den Top 42, also auf Rang 42 aller Bundesligaspieler. Gibt aber sogar noch zwei Augsburger, die mehr gelaufen sind als er, und zwar zum einen Rauvolo.
Jeffrey, ja.
Das sind dann quasi die Sprints, die er angezogen hat. Das ist auch lustig, weil an Robleo kannst du auch mal ganz gut ablesen, wann es ihm reicht. Also gerade gegen die stehende Gegner, da kann er
dann
auch
mal
antreten. Genau, dann geht er einfach vor und denkt sich so, ja gut, also dann helfe ich jetzt hier halt mit. Und übrigens, dann gibt's auf einmal Halbfeldflanken auf dem zweiten Pfosten. Also ich bin ein Fan von Raubolau, wenn er nach vorne geht. Und aber, vielleicht auch ein unterschätzter Spieler bei Augsburg, Onyeka. Genau, der ist dann auf Rang 36. Was ist zu ihm zu sagen?
Ja, ist einer, der so ein bisschen in seinem Wirken, ich sag mal, blass bleibt. Also nicht so auffällt, aber unglaublich rackert. Vielleicht sehen wir ihn ja auch bei den Unsung Heroes, wer weiß. Also ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, weil er räumt da schon sehr viel ab. Er ist sehr ruhig. Er ist sehr abgeklärt, finde ich. Er zieht da durchaus schon sein Spiel auf. Hat er durchaus auch mit wechselnden Nebenmännern gespielt, mit Jakic, mit Rex Bajai. Ja. Und hat da wirklich schnell eigentlich, ist auch schnell eine Konstante da gewesen. Also das hatte ich auch gar nicht so gedacht, weil am Anfang dachte ich, wir gehen so mit Rex Bajai und Jakic als ja so Doppel-Sechs oder Sechser und Achter in die Saison. Aber das war dann, da hat mich Onyeka wirklich überrascht und er ist da überraschend unaufgeregt. Das ist auch manchmal gut, weder sehr positiv noch sehr negativ aufzufallen. Er ist einfach da, er hat sein Handwerk wirklich gut gemacht und ja, seine Laufleistung und wie er da viele Dinge sehr abgeklärt einfach abgezogen hat auf dem Spielfeld. Das spricht, finde ich, auch für ihn. Leider ist bei ihm ja schon klar, dass er den FC auch dann wieder verlässt. Ja, muss ich schon sagen, ist dann jetzt mittlerweile auch mit einem weinenden Auge.
Und gleichzeitig hast du gerade mit Jakic und Rex Bajai ja auch zwei Stützen angesprochen, die eben nicht die allerbeste Saison ihrer Karriere hatten. Und auch sowas hat dann dazu geführt, dass eben man mehr auf jüngere Spieler zum Teil gesetzt hat. Und einer deiner Aspekte, den du mitgebracht hast, ist eben Mut zum Nachwuchs. Jetzt haben wir schon ganz viel über Mert Kümmel gesprochen, aber wen gibt's denn da noch? Und warst dir denn mutig genug dann in Summe?
Also ich bin überhaupt froh, dass diese Tendenz, dass man Nachwuchsspieler bringt, wieder da ist. Man hat doch nach dann so Marco Richter und Co. dann sehr wenig gehört. Die machen dann doch sehr häufig anderweitig Karriere. Also Aaron Zehnter beim SC Paderborn, Simon Aster bei Fürth zum Beispiel sind so Beispiele, die abseits des Lechs dann doch aus ihrer Karriere aufziehen, aber halt beim FCA nicht wirklich so zum Zuge gekommen sind. Bei Mert Kümmel war das dieses Jahr wirklich erstmalig wieder anders. Also das, er hat dann doch am Ende 20 Spiele gemacht, zwar dann nur mit 15% Startelfquote, aber immerhin, er hat 2 Tore gemacht, die waren auch durchaus wichtig, und einen Assist gegeben. Also er hat dann durchaus auch eine bemerkenswerte, finde ich, erste Debütsaison gefeiert. Bei Kudusu, der hätte was werden können, hat sich aber dann verletzt und kam dann gar nicht mehr zum Zuge, leider. Da muss man jetzt gucken, was die nächste Spielrunde so bringt. Glaube, das ist nicht ausgeschlossen, dass er da eine gute Rolle spielt, weil wenn er gespielt hat, war er schnell und war quirlig. Bei Nuakai Banks, das war das ja noch der Jüngste, glaube ich, in der Runde von den dreien, der war ja auch so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, hat der nicht sogar gegen St. Pauli, also der hat auf jeden Fall ein Eigentor, meine ich, sogar auch gemacht. Und der hat durchaus wirklich gute Spiele gemacht. Gab ja dann auch durchaus Gerüchte international um ihn, die haben ihn nicht außer Ruhe gebracht. Und ja, ich glaube, auch er kann einer sein mit seiner in der Innenverteidigung, dem die Zukunft gehört. Ich hoffe, der FCA plant mit ihm, weil könnte ja auch mal ein Hauveleu-Ersatz bei rausspringen, dessen ja Karriereende ja auch absehbar ist. Und ich, genau, also bin von denen dreien tatsächlich auch sehr angetan. Und ja, natürlich, wie ich gesagt habe, dieses Bochum-Spiel, das war jetzt halt exemplarisch, weil dann kam halt diese unmutige Variante mit Arne Meyer. Warum, der Klassener halt war rechnerisch sicher, warum kommt da nicht Mert Kümü? Und er hat's ja dann, er kam mir dann ein paar Minuten später eben und hat's dann direkt belohnt. Also das, ja, der Junge hat wirklich immer alles belohnt, wenn er kam. Von dem her habe ich mich dann auch gefragt, hätte man ihn da nicht jetzt gerade am Ende in den letzten Spielen vielleicht noch mehr einfach eine Startelf packen können? Hätte man nicht noch mehr Spieler aus der Jugend eine Chance geben können? Am Ende war eigentlich bei FCA immer so, im letzten Spiel kam eigentlich immer der klassische Nachwuchsspieler, der dann nochmal debütieren durfte. Das war jetzt in dieser Spielrunde gar nicht so zu sehen. Ja, aber die hätten es auch nicht viel schlechter machen können, muss man ehrlich letzten Endes sagen.
Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Trotzdem erinnert mich das Ganze, was du jetzt gesagt hast, an eine Situation, die hatten wir bei Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde der Daniel-Farke-Saison. Damals war klar, dass Rami Benzibaini zu Dortmund wechselt, und es war genauso wie jetzt beim FCA. Absteigen konnten sie nicht mehr und nach oben wäre vielleicht noch was gegangen, aber so wahnsinnig wahrscheinlich war es ehrlicherweise auch nicht. Und da gab es sehr große und laute Debatten darüber, warum Luca Netz nicht spielt anstelle von Benzibaini, warum Joe Skelly nicht mehr Chancen bekommt, warum eben junge Spieler nicht spielen dürfen. Und dann war Daniel Farke weg und Rami Benzibaini war weg. Und dann hast du unter anderem eben Luca Netz und Joe Skelly spielen sehen. Und ganz ehrlich, in den ersten Spielen hast du gesehen, warum die nicht gespielt haben. Weil die waren noch nicht da, die waren noch nicht auf Erstliganiveau, die hatten noch nicht die Handlungsschnelligkeit, die du brauchst, die hatten auch noch nicht diese, du musst auch mit Fehlern gut umgehen können, gerade auf Defensivpositionen, gut, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen was anderes. Also ich will es jetzt nicht komplett, es ist natürlich nicht die identische Situation, aber es ist schon interessant, dass es eine ähnliche Situation ist. Und wie Gladbach-Fans jetzt über diese Farke-Zeit denken, das würde mich wirklich mal interessieren. Der ist mit Leeds jetzt wieder aufgestiegen und Gladbach steht im Grunde genau da, wo sie damals auch standen, von der Tabellenkonstellation her und von der Ratlosigkeit her, wo es hingehen soll, her auch. Es ist, glaube ich, wirklich nicht ganz so einfach, wie es von außen aussieht, aber das stellt ja dann die Frage danach, wenn ich jetzt hier schon immer wieder Partei ergreifen muss für Jestorup, der einen Fußball hat spielen lassen, der mich wirklich gequält hat in dieser Saison. Stellt es ja auch ein bisschen die Frage, wie empfindest du denn die Kommunikation der sportlichen Leitung? Es ist ja nicht nur Jestorup, jetzt rund eben auch um die Phase herum, wo es eben nicht so erfreulich verlief.
Ja, da hat man ja doch sehr viel, doch auch Ratlosigkeit rund um den Verein wahrgenommen. Zwar wurde doch auch mal gesagt, ja, wir wollen ja auch nur den Klassenerhalt. Es wurde ja bewusst immer doch sehr häufig und typisch in Augsburg-Manier tief gestapelt. So richtig Europa sagt ja in Augsburg keiner. Ich glaube, diese Saison ist es sicherlich das ein oder andere Mal trotzdem irgendwo gefallen. Aber sagt dir keiner offensiv, ja, wir werden jetzt Sechster. Das wollen wir unbedingt werden. Das wirst du in Augsburg eigentlich, glaube ich, nie hören. Oder mich würde es stark wundern. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es auch teilweise von Jestorup so ein bisschen so war, dass er sich manchmal selbst nicht erklären konnte, warum es jetzt anders lief, warum es nicht gar nicht lief. Und dass er dann auch vielleicht, oder er hat es einfach auch obwohl er ja ein sehr ehrlicher Mensch ist, also er wirkt immer sehr ehrlich, sehr offen und sehr zugänglich, hat er irgendwie nie einen Ausdruck dafür gefunden, warum es jetzt unbedingt schief lief. Also manchmal wirkte er sehr ratlos, manchmal hatte er eine Antwort, aber es war durchaus von der Kommunikation eher durchmischt. Ja.
Und wie?
Genau, also bei den Schiedsrichterentscheidungen war es relativ klar, dann war es halt doch durchaus mal gerne der Schiedsrichter. Ja.
Und wie empfindest du die Kommunikation von Marinko Jurendić zum Beispiel? Der könnte ja auch gerade in so schwierigen Phasen, könnte der ja auch mal Signale setzen und zwar in alle Richtungen. Er könnte Jesterup total den Rücken stärken und könnte sagen, jetzt chillt mal alle ein bisschen. Wir wollten ja nur den Klassenerhalt und wir wissen schon genau, was wir für nächste Saison machen. Und das, wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles sicher verpflichtet haben, sowas in der Art könnte er sagen. Er könnte natürlich aber auch den Druck erhöhen und könnte damit aber auch Jesterup das Signal senden, jetzt muss ich ein bisschen was verändern, ansonsten zweifeln wir an dir. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, dass ich dadurch, dass ich in München dann zwar nicht so weit weg bin von Augsburg, aber anscheinend weit weg genug, um eben sowas nicht in der täglichen Berichterstattung mitzubekommen. Aber so richtig viel gehört hat man von ihm doch jetzt nicht in den letzten Wochen, oder?
Ja, tatsächlich. Ich kann mir das nur so erklären, dass Jurendić selber ja auch noch recht neu in seinem Amt ist, auch noch keine 2 Jahre da, hat jetzt auch die erste volle Punktrunde in der deutschen Bundesliga beim FCA verbracht und war selber vielleicht nicht der Lautsprecher oder in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der Macher, der er vielleicht hätte sein können. Ich glaube, da sieht man häufig mal Michael Ströll häufiger sowas sagen als Marc Jurendić tatsächlich. Ist auch interessant, weil der Kontrast zu Stefan Reuter einfach so da ist, der ja immer irgendwas zu sagen hatte und immer auch recht viel verteidigt hat und viel bei anderen so angeprangert hat, finde ich persönlich. Das fehlt mir jetzt nicht unbedingt. Ich finde, Marc Jurendić ist so, finde ich schon typisch Schweizer Art, sehr entspannt, sehr klar, sehr sachlich, finde ich auch, wirkt so wie der Typ von nebenan, aber er ist eben auch kein großspuriger Lautsprecher und stellt sich jetzt auch nicht hin und hält eine Rede, finde ich. Da ist er mir jetzt auch nicht so aufgefallen und ich finde, es gab jetzt vielleicht auch noch nicht so den Punkt, wo er jetzt hätte unbedingt Torot dem Rücken stärken müssen. Den einzigen wäre vielleicht jetzt im Januar gewesen, als eine größere Diskussion in Augsburg losgetreten wurde. Aber ich glaube, in Augsburg gibt's einfach diese krassen Diskussionen nicht, dass man sich vielleicht auch nicht so dermaßen hinstellen muss, um eben jemanden in Schutz zu nehmen, weil alle ganz genau wissen, wie es ja wirklich läuft. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt ist ja dieses ganze Wagner-Theater da drumherum und da war ja auch immer so die Aussage, ich würde mich nicht wundern, wenn schon längst alles so klar ist und kommuniziert ist und nur draußen wird halt so Wirbel gemacht. Wenn drinnen alles sortiert ist, indoor, würde ich sagen, musst du dich draußen auch nicht wirklich so äußern. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es innen drin schon sehr häufig recht geklärt war. Weil das habe ich in Augsburg schon immer erlebt, dass sie sehr viel hinter den Kabinen besprochen haben und das in Augsburg durchaus weniger, weil wir jetzt auch nicht so die Medienstadt sind, nicht so viel Rummel haben, weniger nach draußen dringt tatsächlich.
Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass auch Jurendić durchaus kritisch gesehen wird, denn die Trefferquote bei Transfers ist okay. Aber dafür, dass man eben jetzt immer auf den nächsten Schritt wartet in Augsburg, kommt er einfach nicht. Und also ich würde schon sagen, du musst nicht Stefan Reuter sein und der hat vielleicht manchmal in ein Mikrofon zu viel gesprochen, vor allem wenn noch die Emotionen sehr frisch waren nach dem Spiel, sage ich jetzt mal. Aber jetzt so gar kein oder sehr wenig von ihm zu hören und wenn man was von ihm hört, ist es jetzt auch nicht so scharfkantig inhaltlich, würde ich jetzt mal sagen. Also das einzige Interview, das ich jetzt von ihm gesehen habe in den letzten Monaten, war irgendwann rund um Deadline Day oder sowas, da wurde er mal interviewt bei Sky Sport News und das war ein so zahmes Interview, in dem gesagt wurde, Mensch, Sie haben ja richtig tolle Transfers gemacht und wie schafft denn das der FC Augsburg immer? Und selbst da hat er jetzt nicht so wahnsinnig geglänzt, ehrlich gesagt, rhetorisch, obwohl das ja wirklich quasi Vorlagen für den Volltreffer als Antwort waren. Also ich bin gespannt. Ich will da jetzt auch nichts reinreden. Mir fällt es eben einfach nur auf, dass die Kommunikation insgesamt so blass ist wie das, was man auf dem Spielfeld sieht und dass die Fragezeichen offenbar ja auch bei dir genauso groß sind wie bei mir, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt hier alles komplett verändern beim FC Augsburg, aber Ein paar Fragen gibt es schon und eine Frage bezieht sich auch ehrlicherweise auf dich, denn du hast als einen Aspekt auch mitgebracht Moral und Wille nach Klassenerhalt. Wie meinst du denn das?
Ja, okay. Ich hake jetzt auch gedanklich das Jurenet-Thema mal ab. Ich wollte eigentlich nur final sagen, dass ich es nicht das Schlechteste finde, wenn es ruhig um den Club ist und wenn Sportdirektor nicht so häufig am Mikro steht. Ich finde das tatsächlich mal entspannt ein Positivbeispiel, weil es gibt halt wirklich welche, die stehen da Tag für Tag da und glänzen dann auch nicht rhetorisch. Das kann auch in eine andere Richtung gehen, aber das ist halt auch typisch Augsburg. Also wenn wir täglich in den Medien stehen würden, würden bei mir mehr Alarmsignale.
Ja, okay. Ja, fair. Mhm.
Aber tatsächlich Moral und Wille nach Klassenerhalt. Also ich habe es ja schon anklingen lassen. Für mich ist es halt so, letzte Saison sah es halt schon stark nach Aufgeben aus. So nach Klassenerhalt ist sicher, jetzt müssen wir nicht mehr höher springen, als wir müssen. Und diese Saison hat halt verdammt stark wieder danach ausgesehen. Wir haben jetzt eine entspannte, gute Rückrunde gespielt, haben einen Hype entfacht und dann haben sie tatsächlich, also stärker hot and cold hätten sie es auch nicht machen können. Also erst so dann doch mit ihren Mitteln, mit wenigen Mitteln, haben wir ja schon besprochen, viel erreicht. Ein Hype ausgelöst in Augsburg, der jetzt vielleicht in der Rückrunde, in der Hinrunde nicht da war, der in der Winterpause zum Erliegen kam und dann wieder so ein bisschen Feuer entfacht. Das hat sich auch konstant über ein paar Spiele gehalten und dann brichst du wieder komplett ins Gegenteil ein, gibst deine defensive Stabilität so auf, also das ist ja ein komplettes Kontrastbild zu der Rückrunde in Summe, sodass das halt dann, also man hätte ja 1-0, 1-0, 1-0 verlieren können, aber man hat dann auch in einer Höhe verloren mit den Toren am Ende, also gegen Kiel, gegen Stuttgart, wo du dich dann fragst, wo ist denn diese defensive Stabilität hin? Die kann doch nicht mit dem Klassenerhalt futsch sein, die wir jetzt wirklich 11 Spiele lang hintereinander hatten. Also wirklich geht Gegentoren los. Also das ist doch immens. Und das glaube ich, ist so die Frage aller Fragen.
Das heißt, es hat dir eben gefehlt, Moral und Wille. So ist
genau,
es
genau. Genau, also diese Wiederaufgabe nach Klassenerhalt ist so ein bisschen eine Wiederholungsgeschichte aus 23/24, würde ich sagen. Da haben wir das nämlich auch schon gesehen, dass eben nach erledigtem Klassenerhalt einfach nicht mehr so viel kam von der Truppe, von der Mannschaft.
Es sind schon relativ viele knackige Themen, muss ich sagen, jetzt hier in dieser Saisonbilanz. Dafür, dass es eben von den Punkten her so erfolgreich war, steht man wirklich da und stellt sich viele Fragen. Hast du noch was, was du noch besprechen wollen würdest, bevor wir in die Awards gehen? Oder sollen wir mal langsam versuchen, die Kurve zu kriegen?
Ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, ich habe, glaube ich, 11 Spiele gesagt. Ich meinte 11 Stunden. Nicht 11 Spiele. Ich hatte gesagt, wir waren 11 Spiele ohne Gegentor. Es waren etwas mehr, glaube ich, als 11 Stunden. Das ist mir jetzt im Eifer des Gefechts drunter gerutscht. Aber sonst bin ich eigentlich recht fein mit der Saison und denke, wir können jetzt bei den Awards noch ein paar Dinge ganz gut anbringen.
Ja, dann lass uns doch mal zu den positiven Dingen zurückkommen. Also wir wollen jetzt MVP küren, Unsung Hero und den Moment der Saison, beziehungsweise du darfst das natürlich machen. Ich notiere nur. Und wen notiere ich denn als MVP?
Diese Frage ist tatsächlich gar nicht so tricky. Finn Dahmen.
Ja.
Das ist wirklich von seinem ersten Einsatz so nach der Winterpause, also ja, bis jetzt zum Ende doch sehr gut gewesen und ja, sagt auch sein Notendurchschnitt 2,76 bei 19 Einsätzen laut Kicker. Also das ist wirklich eine Sphäre, die hat schon länger kein FCA-Keeper mehr erreicht und ja, ich finde, das ist genug Werbung für sich selbst von Finn Dahmen gewesen.
Kannst du denn von außen irgendwas ausmachen, was sich verändert hat bei Finn Dahmen, dadurch, dass er eben wieder rausrotiert wurde aus dem Tor und erstmal da Labrovic zugucken musste, wie der gespielt hat? Hat er da irgendwann mal was zu gesagt, was diese Wochen mit ihm gemacht haben?
Also ich habe Finn Dahmen immer als sehr ehrgeizigen Spieler erlebt, habe auch ja, er hat sich ja schon mal, glaube ich, auch in Mainz so ein bisschen hinten anstellen müssen und so weiter. Ich glaube, er wollte es nicht nochmal. Labrovic kam aber auch ein teures Pfund an den Lech. Das muss man auch sagen. Der hat ja gut Ablöse gekostet. Dann lässt du den erstmal spielen. Du bist vielleicht auch nicht so sicher, ist es so 100% vielleicht nur eine rein sportliche Entscheidung, weil Finn Dahmen hat ja in Augsburg auch nie enttäuscht. Es ist halt einfach nur keine, er war halt noch nicht auf dem Level, den er dann in der Rückrunde zeigen konnte. Und dann denke ich mal einfach, dass so dieser Konkurrenzkampf, der kann ja manchmal auch sehr befruchtend sein und sehr positiv sein. Und ich habe das so mitgenommen. Er konnte sich ja auch ganz gut ansehen, wie was unter Labrovic nicht so gut lief, und der war jetzt auch beileibe kein schlechter Keeper. Also ich war sowieso überrascht, dass man getauscht hat, weil Labrovic war nicht erschreckend schlecht. Das ist es ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein Fliegenfänger war und da fünf Flanken durchgerutscht ist. Das Kiel-Spiel war nicht sein Bestes, war aber von der ganzen Mannschaft schlecht. Aber tatsächlich muss wohl irgendwas den Ausschlag gegeben haben, dass man sagt, okay, Damen, macht das jetzt und macht's besser. Und dann konnte sich aber auch so diese Defensivreihe in Ruhe einspielen, mit auch dann Cesiger zum Beispiel, dem man ja doch durchaus in Wolfsburg keine Träne nachweint, aber in Augsburg jeder sagt, der hat sich ultra gut gemacht. Ja, und dann hat das einfach geklappt, gut ausgesehen und wirklich funktioniert letzten Endes.
Ja, und das Interessante ist, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit den Flanken, das ist ja der Bereich, wo Labrovic besser ist als Finn Dahmen. Also Finn Dahmen kommt sehr selten raus bei Flanken, muss er ehrlicherweise auch nicht immer, weil er hat sehr kopfballstarke Innenverteidiger vor sich, da muss man auch nicht immer rauskommen, aber das ist tatsächlich die eine Statistik, also von 337 Flanken, die geschlagen wurden in den Strafraum, hat er 9 gefangen. Das ist eine Quote von irgendwie unter 3%. Labrovic ist dabei fast 6%, der Bestwert ist nur Atubolo bei 9%, also es ist jetzt ja auch, man muss ja nicht bei jeder Flanke rauskommen, deswegen auch hier wieder die Statistik vorsichtig genießen, mit Vorsicht genießen, aber eben die Qualität, die er auf der Linie hat, im 1 gegen 1 hat und die er auch im Spielaufbau hat, auch wenn das jetzt ehrlicherweise nicht so die Riesenrolle gespielt hat in dieser Saison, das fand ich in der Vorsaison schon wichtiger, was er da verändert hat im Aufbauspiel beim FC Augsburg, das zeigt halt, das Gesamtpaket ist dann so, dass man ihn auch ohne Bedenken eben zwischen die Pfosten stellen kann. Und ich glaube, dann waren auch alle Beteiligten erleichtert, dass dieser Torwartwechsel auch einen Effekt hatte und dass das dann gleich zu so einem Rekord führt und so weiter und so fort. Das war eine Win-Win-Situation für alle außer Labrovic. Für den ist es doof. Und das ist eben aber leider mit eingepreist in dieser Position, auf der eben normalerweise nicht rotiert wird. Also Finn Dahmen, der MVP, nicht so ganz überraschend. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir vorhin quasi deinen Unsung Hero auch schon so ein bisschen weggenommen habe. Wer ist es denn jetzt geworden?
Es ist tatsächlich schwierig, weil ich habe mir dann nochmal so vor Augen geführt, was ist denn so ein Unsung Hero? Und meine Definition ist, es ist jemand, der wirklich so im Hintergrund agiert hat, der zuverlässig ist, der aber nicht so viel die Lorbeeren in den Medien abbekommt. Deswegen wäre Frank Onyeka auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Aber ich habe am Ende habe ich mir gedacht, entweder ist es Jeffrey Hovelow, weil der ist einfach immer da. Der ist so viel gelaufen, ist ein Dauerbrenner, hat sein Kapitänsamt gelebt wie nochmal was. Und wenn jemand immer nach vorne gegangen ist, dann war es halt schon er. Oder ist es dann doch Cesiger? Der kam ja wirklich aus Wolfsburg. Ich habe dann da auch mal bei Transfermarkt in den Foren gelesen, da fanden alle, ja, soll der mal in Augsburg bleiben? Da hat wirklich keiner gesagt, wir werden den jetzt vermissen oder so. Was eigentlich bei der Leistung tatsächlich seltsam ist. Und ja, ich finde, der hat schon sehr stark die Abwehr stabilisiert, aber über ihn haben, bis auf diesen Fun-Fact, dass er halt, ja, immer wenn er also gespielt hat, dann quasi der FCA dann gewonnen hat, das war ja am Anfang so dieser, oder nicht verloren hat, war ja am Anfang dieser Trend, hat auch keiner über den gesprochen, deswegen habe ich ein bisschen zwischen den beiden hin und her überlegen müssen und ich glaube, am Ende war es für mich dann Jeffrey Hovelow, weil ich gesagt habe, der ist einfach unser Dauerbrenner, über den redet einfach keiner, weil der einfach immer da ist und es ist doch so erstaunlich, dass er immer noch Stamm spielt, dass er doch wieder Kapitän ist und dass er sich um sich rum was aufgebaut hat. Und von dem her finde ich für mich so ein zuverlässige Arbeitsbiene, über die aber nicht so viel gesprochen wird, weil er einfach immer schon da war. Jetzt glaube ich, das 10. Jahr.
Das ist ein bisschen das Daniel Bayer-Phänomen. Du bist eigentlich auf deiner Position in der Liga auf jeden Fall im oberen Drittel. Aber weil du beim FC Augsburg spielst, kriegt es eigentlich kaum einer mit, außer du fehlst mal. So war es dann bei Daniel Bayer auch, als der dann, ich meine, gut, das war ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und so sehe ich es bei Hovelow eigentlich auch. Also jeder, der Augsburg-Spiele sieht und jeder, der im Stadion ist sowieso, der weiß, welchen Wert er hat. Wir haben ja vorhin auch schon über ihn gesprochen. Aber wenn du jetzt mit Fans anderer Vereine über die besten Innenverteidiger der Liga sprechen würdest, würde es ganz schön dauern, bis er genannt wird. Und das liegt aber nicht an ihm oder an seiner Leistung. Deswegen finde ich eine überraschende, aber gute Wahl, der Unsung Hero. Und du hast es ja sehr geschickt gemacht. Du hast ja die anderen auch alle genannt, die du noch auf dem Zettel hattest.
Und ansonsten, Ehre wem Ehre gebührt.
Aber richtig, so muss man es ja auch machen. Und was ist denn dann dein Moment der Saison gewesen?
Hoffe ich, dass ich das wieder sehr geschickt gemacht habe. Und zwar habe ich mir einen negativen und einen positiven Moment der Saison rausgepickt. Und mein negativer war der 15. Spieltag, die 1:5 Niederlage gegen Kiel am 21.12.2024. Das war einfach so eine herbe Bruchlandung für den FCA, aber es hat hinterher dann durchaus auch was Positives bewirkt. Und das Zweite, das war wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, war auch im Dezember 2024. Das war, glaube ich, der 4.12. Und zwar hat der FCA im Achtelfinale des DFB-Pokals gespielt, im Wildpark in Karlsruhe, und hat da in der 120. plus 3, meine ich, in Person von Ruben Vargas noch das 2:2 gemacht, weswegen man ins Elfmeterschießen gekommen ist. Das Momentum sprach eigentlich eher für den KSC, und dann kommt man weiter im Elfmeterschießen, und es war einfach ein wilder Ritt und es war geil, und deswegen war das so mein positives Highlight, so zu Brot DFB-Pokal in dieser Saison.
Wir nehmen auf jeden Fall das Positivereignis, würde ich sagen. Und das ist nämlich auch sehr gut, dass du das auf die Art und Weise jetzt hier nochmal mit erwähnt hast. Das darf man auch nicht komplett vergessen. Man stand im Viertelfinale gegen Stuttgart und ich kann mich da nicht erinnern, dass der VfB den FCA da richtig an die Wand gespielt hätte. Das war ein knappes 1:0. Und wer weiß, wie wir über diese Saison gesprochen hätten, wenn der FCA auf welchen Weg auch immer da weitergekommen wäre, dann wäre es Halbfinale gewesen. Das kommt halt noch mit dazu. Es sind manchmal die kleinen Dinge, und vielleicht war das auch, also das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Spiel, was so ein bisschen den Stecker gezogen hat, weil man kam aus dieser sehr guten Phase raus und dann gleichzeitig hatte der VfB Probleme zu der Zeit und hast du gedacht, ah, jetzt sind sie zu packen. Und sie wären auch zu packen gewesen. Der FCA war dran. Ich glaube, hatte man da nicht sogar mehr große Chancen? Also
ja.
In meinem Kopf war das ein sehr positives Spiel, eigentlich, eben abgesehen vom Ergebnis. Und danach kamen dann diese ständigen 0:0s, die dann eben auch zum Teil wirklich sehr, sehr langweilig einfach waren. Und dann war die Luft so ein bisschen raus. Aber das gehört eben auch mit dazu. Das ist halt auch Fußball. Lass den FCA da weiterkommen. Und wir beide reden nicht erst in Minute, was ist das jetzt, 72 über den DFB-Pokal, sondern wahrscheinlich wäre ich damit sogar schon eingestiegen in dieses Segment. Das gehört halt dann auch mit dazu.
Also am Ende, nach all den Jahren Erstrunden aus, Zweitrunden aus, war das wirklich ein Ausreißer nach oben. Und ja, tatsächlich, ja, dieses 1:0 mit so einem gemurmelten Tor von Undav, das war höchst unglücklich und ging auch mitten in die Fanseele. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, sagt man ja so schön. Und das ist absolut zutreffend. Es war keine klare Gemengelage oder so. Es war wirklich so, dass das spitz auf Knopf stand. Und auch der FCA hätte da auch als Sieger rausgehen können. Und dass jetzt natürlich Stuttgart so einen Weg nimmt, da sagen natürlich viele Augsburger, das hätten wir sein können.
Klar.
Tja, so ist der Fußball.
Und ich lese einfach mal vor, was meine Notizen waren rund um dieses Spiel herum. Das ging los mit dem Heimspiel gegen 2:1 gegen Heidenheim. Zäher Sieg mit Tor in der Nachspielzeit. Beide Treffer fallen nach Ecke, typisch Augsburg. Nächstes Spiel 1:1 in St. Pauli, bei St. Pauli. Fürchterliches Spiel mit nur 2 Schüssen über die gesamte Zeit. Dass hier noch ein Punktball rausspringt, ist die beste Nachricht. Dann das VfB-Spiel. Gutes Spiel, aber in einer Szene schlecht verteidigt. Bessere Leistung als in vielen Bundesligaspielen, habe ich mir notiert. Dann 0:0 bei Mainz, defensiv gutes Spiel, offensiv aber ziemlich düster. Beste Chance war eine Klärungsaktion von Leitsch an den eigenen Pfosten. Heimspiel gegen Leipzig, fürchterliches Spiel mit wenigen Chancen. Dahmen ist bester Augsburger. Ich lese jetzt nicht meine kompletten Notizen vor, das ist immer so die Summary. Und dann aber 3:0 bei Gladbach, gutes Spiel, aber wesentlich von einem Platzverweis gegen Omlin beeinflusst. Also das zeigt eigentlich ganz gut, das war genau diese gute Phase. Und trotzdem konntest du auch in dieser Phase, hättest du meckern können ohne Ende. Und trotzdem ist es aber eine gute Phase gewesen. Nicht verloren.
Schreibst du eigentlich diese Kicker-Zusammenfassungen? Das klingt nee. Mir stark danach.
nee, du, da müsste ich dann ein bisschen objektiver sein. Ich schreibe hier tatsächlich genauso, wie ich es denke, zu jedem Spiel mir 2-3 Sätze auf, damit ich eben unter anderem hier in den Royal-Segmenten mich wieder schnell zurückdenken kann in die Saison. Und beim Kicker würde jetzt nicht stehen, fürchterliches Spiel mit wenigen Chancen. Das
sind dann diese Perlen des Fußballjournalismus, wenn man sowas findet, glaube ich. Ja, aber das zeigt auch so mein, ich glaube, das beschreibt auch immer mein Wechselbad der Gefühle beim FCA, weil das hat halt wirklich so diese Höhen und Tiefen und so dieses, da war mal eine gute Chance, man möchte das honorieren, aber dann kommen doch wieder so ein paar Szenen, wo man sagt, Glück gehabt, und ja, am Ende ist es dann doch einfach der Fußball. Manchmal hat man dann halt Glück und dann, also so dieses Mert-Kümmel-Tor gegen Bochum, da hat einfach nichts für gesprochen. Das ist für mich so exemplarisch. Und manchmal hat man halt Pech, so diese gelb-rote Karte Cäsiger gegen Bayern, wo das Momentum eigentlich gar nicht so klar bei den Bayern lag. Kurz danach fällt es 1-2 und so weiter. Also man hatte immer wieder solche Glück, also so eine Phasen, wo man sagt, das hätte eigentlich für den FCA ausgehen können, dann kam Pech. Und dann hast du wieder Spiele, wo der FCA hat echt überperformt hat oder einfach ziemlich viel Glück hatte. Und ja, das ist halt auch der FCA. Ja, manchmal eine Wundertüte.
Das ist der FCA und ehrlicherweise, das ist auch Fußball. Also ich weiß, dass es niemand hören will, aber deswegen mögen wir den Sport so, weil der Zufall so eine große Rolle spielt und der Zufall, der hat beim FCA ganz schön mit reingehauen in der Saison und glücklicherweise müssen wir zwar jetzt nicht entscheiden, was jetzt die Konsequenzen daraus sind, personell und so weiter und so fort, aber gespannt sein kann man auf jeden Fall auf die nächste Saison, aber diese hier ist ja erst abgeschlossen, wenn du mir gesagt hast, liebe Irina, was für ein Fortbewegungsmittel diese Saison des FCA denn war, von Einrad bis Mondrakete, wofür hast du dich entschieden?
Ich traue es mich jetzt gar nicht zu sagen, aber ich möchte hier noch Steffen Zidane aus dem Forum grüßen und sagen, ich finde seine Beschreibung, dass unter anderem Augsburg ein gutes Verkehrsmittel des ÖPNV ist, wirklich auch schlüssig und gut finde. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, der FCA ist ein Esel. Also der FCA ist so ein bisschen grau, also immer noch ein bisschen grau, trotz des coolen Outfits wie dem Römer-Trikot, sind wir trotzdem doch nur so ein bisschen grau und das auch mittlerweile, glaube ich, mit Stolz. Wir müssen gar nicht laut sein, wir müssen gar nicht so auffällig sein, das geht häufig in die Hose, Big City Club und ähnliches, also müssen wir alles nicht sein, wir sind gut so, wie wir sind auf unsere Art und Weise und wenn wir grau sind, dann sind wir ein grauer Esel und der Esel, der ist bockig, wie der FCA manchmal, schwer zu bespielen, aber dann hat er auch keinen Bock mehr, dann macht er nicht mehr, als er muss, wie der FCA am Klassenende, ne? Wir hatten gesagt, die letzten drei Spiele waren wenig glorreich, an die wird sich keiner positiv erinnern und deswegen hatte ich einfach gesagt, so ein bisschen sind wir so ein bisschen der klassische Esel, kein Hightech, kein innovatives Gefährt, sondern eher der Esel und es passt ja auch, eigentlich sind wir als FCA auch so ein bisschen mit der Rosenau und Helmut Haller doch auch ein kleiner, ich sage mal, Traditionsclub, da kann man jetzt wieder schöne Diskussionen führen, aber ich finde, das passt einfach zu uns, das ist sympathisch, das macht uns nahbar und man geht ja auch gerne auf Eselwanderung und das könnte unser Augsburg-Calling sein.
Ein Esel, ja. Sehr schön, ein bisschen grau, aber mit Stolz, ich freue mich auf die E-Mails und sonstigen Nachrichten aus der Geschäftsstelle des FC Augsburg, bitte direkt an dich und nicht an mich, aber sehr, sehr schöne Wahl, Irina.
Wir haben, glaube ich, kein Maskottchen, wie wäre es mit dem Esel, liebe FCA-Verantwortlichen.
Ach so, nein, das Puppenkistending ist nicht das offizielle Maskottchen, ne? Das
ich glaube nicht.
Ja gut, dann liegt da natürlich noch viel schöpfbares Marketingpotenzial oder halt eine Sau wegen keine Sau.
Ja.
Aber gut, vielleicht dann auch zu viel der Selbstironie. Irina, vielen, vielen Dank. Das hat große Freude gemacht, mit dir über die FCA-Saison zu sprechen. Ich bin total gespannt aufs Feedback, weil ich weiß ja, dass sich manche FCA-Fans über das geärgert haben, was ich gesagt habe. Unter der Saison über den FC Augsburg. Ich habe es nie getan, um euch zu ärgern, liebe Leute. Und ich habe aber auch immer versucht, wenn ich das Gefühl hatte, vielleicht war ich jetzt wirklich ungerecht, dass ich dann wieder das versucht habe, in der nächsten Folge ein bisschen gegenzusteuern. Ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt diese Folge hier fandet. Wir waren ja auch die ganze Zeit auf der schmalen Gratwanderung zwischen, ist jetzt alles in Ordnung oder muss man doch meckern? Ich danke dir sehr, dass du dich mit auf diese Eselswanderung begeben hast, mit mir als Esel jetzt in diesem Fall. Danke dir, liebe Irina.
Ja, sehr gerne. Darf ich an der Stelle noch den Max Krapf grüßen?
Na klar, logisch, mach das. Also euren Präsident, muss man dazu sagen.
Genau, unseren FCA-Präsident. Und zwar hatte ich in der Highlight-Folge gesagt, dass der Hype um das Römer-Trikot so groß war und ich die Aktion auch ziemlich geil fand. Und leider deswegen gar nicht an das Trikot kam. Ihr seht, heute habe ich ein Trikot. Also was ist passiert? Ich sitze mit dem Römer-Trikot da. Deswegen, lieber Max, danke, dass du den Rasenfunk gehört hast, meine Stimme gehört hast und geschrieben hast, liebe Irina, lass mich dir ein Trikot besorgen, Römer-Trikot, ich reserviere dir eins. Das war wirklich ein feiner Zug und auch danke an den Marketingdirektor, den Danny Schmolke, der es dann umgesetzt hat. Das war wirklich ein feiner Zug und zeigt, wie nahe man sich durchaus noch in Augsburg steht. Liebe Grüße.
Und die Podcast-Auswahl, die man da hört in Augsburg, die ist natürlich ganz fantastisch. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle, möchte ich mich da auch anschließen. Also da seht ihr mal, was es alles bringen kann, im Rasenfunk zu Gast zu sein. Und dennoch ist und bleibt der Rasenfunk Paywall Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Und wir wollen gerne nach dem Value-for-Value-Prinzip unser Geld verdienen. Das heißt, ihr überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat das, was der Rasenfunk mit so einer Sendung wie dieser hier oder vielleicht auch mit unserer kompletten Saisonberichterstattung in eurem Leben. Und dann lasst ihr uns, wenn ihr mögt und könnt, diesen Betrag zukommen. Und wir halten dann damit hier den Rasenfunk am Laufen. Unsere Gäste bekommen ein kleines Honorar und ich kann natürlich auch, also ich mache ja nichts anderes als das hier. Und das ist nur dank euch möglich. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr das sehr gerne loswerden. Und wir freuen uns auch, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet auf den Podcast-Plattformen dieser Welt und wenn ihr uns gewogen bleibt und auch bald wieder reinhört im Rasenfunk. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und dann bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.